NDR Kultur. Das Gespräch.
Herzlich willkommen hier auf der Frankfurter Buchmesse zu einem Gespräch mit der Schriftstellerin Melanie Raabe. Und wir sprechen über ihren neuen Roman, Der längste Schlaf. Und sollten Sie noch nicht an Geister glauben oder sich noch nie diese Frage gestellt haben, glauben Sie an Geister, dann sollten Sie diese Frage jetzt mit sich herumtragen, sie öffnen. Haben Sie schon mal über schwarze Träume nachgedacht? Auch damit könnten Sie allmählich beginnen, sollte das noch nicht der Fall gewesen sein. Denn bei dieser Lektüre haben wir es auf jeden Fall mit diesen Fragen zu tun. Ich möchte auch genau damit mal beginnen, Melanie Raabe. Der längste Schlaf stellt eigentlich beim Lesen von der ersten Zeile an immer auch so diese Frage, glauben Sie an Geister? Wie ist es bei Ihnen?
Ich glaube an literarische Geister. Ich weiß nicht, ob ich im echten Leben an Geister glaube. Ich finde es aber eine interessante Frage. Ich finde es eine interessante Frage, wer wir sind, was unser Bewusstsein ist und was von uns zurückbleibt, wenn wir gestorben sind. Und das ist eine der vielen Fragen, die ich vielleicht im Roman nicht beantworte, aber die ich zumindest stelle.
Sie haben ja 2015 mit einem Debüt gleich sehr großen Erfolg gehabt. Also Die Falle ist dann halt so bewertet worden, dass Sie gleich als eines der größten Nachwuchstalente der deutschen Thriller-Szene bezeichnet worden sind. War das eigentlich, das liegt ja noch gar nicht so lange zurück, war das eigentlich eher so ein Ballast, wo Sie so gedacht haben, ich habe doch gerade erst angefangen und jetzt wollt ihr schon, dass ich irgendwie eines der größten Talente bin, wie soll ich jetzt weiterschreiben? Aber Sie haben dann ja auch schnell weitergemacht. Aber können Sie sich noch an diese Anfangszeit erinnern, mit diesem Erfolg umzugehen?
Ja, ich kann mich sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern. Das war nicht unbedingt ein Ballast. Ich fand das sehr, sehr überraschend und sehr, sehr absonderlich. Denn tatsächlich war Die Falle, das Buch, mit dem ich debütiert habe, nicht der erste Roman, den ich geschrieben habe. Ich war davor sehr, sehr lange auf der Suche nach einem Verlag. Ich habe vier Romane geschrieben oder vier lange Texte geschrieben, die keinen Verlag gefunden haben, über einen Zeitraum von fast 10 Jahren. Und ich war immer das Sorgenkind meines Agenten und es war sehr, sehr zweifelhaft, ob ich noch mal einen Verlag finde. Und deswegen war für mich der Plan, irgendwann einen Verlag finden, irgendwo ein kleines Taschenbuch unterbringen. Das war so der Maximalerfolg, den ich mir noch zugetraut habe. Und als das Buch dann sehr erfolgreich geworden ist, habe ich mich einfach nur wahnsinnig gefreut. Ich hatte alles, was man, um dann weiterzumachen und weiterzuschreiben, schon eingeübt, weil ich ja schon sehr, sehr lange vorher geschrieben habe. Ich wusste, was meine Routine ist, ich wusste, wie ich das mache, ich wusste, welche Themen mich interessieren. Und deswegen habe ich einfach sofort weitergeschrieben, nachdem Die Falle fertig war. Und das Schöne ist ja immer, wenn ein Buch fertig ist, erscheint es nicht sofort. Ich habe also schon längst wieder am nächsten Text geschrieben, bevor ich wusste, dass Die Falle erfolgreich wird. Und das war irgendwie ganz gut. Deswegen immer dranbleiben, ob Erfolg oder Misserfolg, einfach immer schreiben, den lieben langen Tag. Das ist der Weg, zumindest für mich.
Das ging ja gleich weiter. Also wenn Sie parallel zu der Erstveröffentlichung dann auch weitergeschrieben haben, konnten Sie dann gleich im Folgejahr 2016 auch den nächsten Roman vorlegen, Die Wahrheit. Und dann kam 2018 Der Schatten. Dann kam 2019 Die Wälder. Und wenn wir nur mal diese vier Titel uns vor Augen führen, da geht es immer knackig zur Sache. Also nur Artikel, Nomen und dann war irgendwie die Überschrift schon gefunden.
Yes.
Dann scheint mir geradezu ein Turning Point gewesen zu sein. Im Jahre 2020 der nächste Roman, Die Kunst des Verschwindens.
Ja.
Und jetzt der neue Roman heißt Der längste Schlaf. Also zumindest ist noch ein Attribut dazugekommen. Der Roman hätte ja auch Der Schlaf heißen können.
Ja.
Aber ist das eine Beobachtung jetzt nur von dem Titel ausgehend, dass Sie auch so gemerkt haben, okay, also jetzt ist das eine Phase gewesen, jetzt soll eben auch eine andere Art von Literatur dabei entstehen?
Ja, absolut gut beobachtet. Also die Titel sollten auf jeden Fall widerspiegeln, dass sich mein Repertoire und die Dinge, die ich erzähle, erweitert haben. Ich habe, glaube ich, noch nie ganz lupenreine Thriller geschrieben. Also in meinen Büchern gab es immer auch so ein bisschen andere Mittel und andere Erzählweisen. Aber ab Der Kunst des Verschwindens war für mich ganz klar, jetzt gibt es in meinen Büchern magischen Realismus. Jetzt nehmen meine Figuren noch mehr Raum ein. Und das wollte ich markieren. Ich wollte dem Publikum nicht nur durch das verschwundene Thriller und das neue Romanlabel, sondern auch durch den Titel deutlich machen, das ist noch dieselbe Autorin. Und stilistisch und inhaltlich ist es wahrscheinlich sehr gut wiederzuerkennen, was da passiert. Aber es wird jetzt ein bisschen anders. Ich finde es immer schön, wenn Titel sowas spiegeln können.
Der längste Schlaf, da geht es auch um Schlaflosigkeit. Haben Sie da eigene Erfahrungen mit einfließen lassen können?
Ja, auf jeden Fall. Bei mir gibt es immer so Phasen. Es gibt sehr lange Phasen, in denen ich schlafe wie ein Stein, wie ein glückliches Baby. Heute habe ich super geschlafen. Ich war gestern sehr, sehr früh im Bett und auf keiner Party. Und es gibt aber auch Phasen, in denen ich schlecht schlafe. Ich bin jemand, der für gewöhnlich super schnell einschläft und dann gerne aber nachts zwischen 3 und 4 wach wird und das ganze Gewicht der Welt auf den Schultern hat und über unlösbare Dinge nachdenkt und dann ganz, ganz lange keinen Schlaf findet. Und dann für gewöhnlich gerne kurz vorm Weckerklingeln nochmal einschläft, um dann völlig zerstört aufzuwachen, wenn der Wecker angeht. Und ich finde interessant, über was wir uns Gedanken machen, wenn wir nachts schlaflos an die Decke starren. Wir machen uns da Gedanken über andere Dinge als tagsüber. Und das wollte ich auch so ein Stück weit abbilden.
Mara Lux, Professor Dr. Mara Lux, die Protagonistin des Romans, die leidet nicht nur an Schlaflosigkeit, sondern sie hat auch aus diesen Erfahrungen ihrer Schlaflosigkeit einen Beruf gemacht. Sie arbeitet an der Universität mit dem Forschungsschwerpunkt Schlaf. Wann und unter welchen Umständen haben Sie diese Protagonistin gefunden?
Ich habe mir schon ganz lange Gedanken über das Thema Schlaf gemacht. Hatte tatsächlich auch, bevor ich angefangen habe, konkret zu recherchieren, zu Hause ein paar Bücher darüber liegen, einfach weil ich es spannend finde. Es ist ein Drittel unseres Lebens, wir machen uns relativ wenig Gedanken darüber. Alles, was uns im wachen Zustand so passiert, können wir zumindest ein Stück weit beeinflussen oder können beeinflussen, wie wir damit umgehen. Aber in unserem Schlaf machen wir erstmal nicht so viel, dem sind wir ein Stück weit ausgeliefert. Und das fand ich sehr interessant, dass es in unserer durchtechnologisierten, pragmatischen Welt trotzdem etwas gibt, das sich unserer Kontrolle so komplett entzieht, wie Schlaf oder Schlaflosigkeit und Träume. Darüber habe ich nachgedacht und dann dachte ich irgendwann, ich hätte gern mal eine Wissenschaftlerin als Hauptfigur. Und dann dachte ich, ach, das wäre doch total schön und ironisch, wenn ich eine Schlafforscherin als Hauptfigur hätte, die nicht schlafen kann. Und so kam ich drauf. Ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann ist es in meinem Notizbuch gelandet.
Ist das auch deshalb möglicherweise ein Thema für Sie geworden? Weil das wabert ja insgesamt in unserer Zeit. Denn Schlaflosigkeit ist auch in der außerliterarischen Welt ein großes Thema. Also immer mehr Menschen, die Statistiken sprechen ja da mindestens oder sprechen da mittlerweile von einem Drittel der Menschen, die unter Schlaflosigkeit leiden. Und wer damit mal zu tun hatte, kann dann sicherlich auch berichten, nach einer schlaflosen Nacht ist man auch nicht mehr so leistungsfähig, ist man nicht mehr so konzentriert, ist man nicht mehr so lebensfreudig. Auch Depressionen sind häufig dann damit verbunden. Und wenn ich allein in diesem Jahr mir anschaue, Theresia Enzensberger hat ein Essay geschrieben zum Thema Schlaf. Wir haben jetzt eine Preisträgerin des Deutschen Buchpreises, die Martina Hefter, die in ihrem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Auch eine Protagonistin hat, die unter Schlaflosigkeit leidet und die dann nachts chattet im Internet. Und inwiefern hat sozusagen dieses allgemeine Klima dieses Themas eben auch nochmal diese Figur befördert?
Ich glaube, Romanschreiben hat immer was mit Durchlässigkeit zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass all diese 3 Texte, die Sie gerade genannt haben, zu einer ähnlichen Zeit entstanden sind und dass da unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Art und Weise etwas aufgegriffen haben, was tatsächlich in der Luft liegt. Also bei mir war es auf jeden Fall nicht nur persönliche Erfahrungen und ein Interesse an dem Thema Schlaf, sondern auch Gedanken wie, mich hat zum Beispiel immer geärgert, weil ich ja weiß, wie es ist, wenn man mal schlecht schläft oder wirklich mal eine Nacht durcharbeitet oder so, dann ist man ja wirklich, man fühlt sich am nächsten Morgen, als wäre man durch einen Fleischwolf gedreht. Man ist ungeduldiger, man ist im Kopf nicht so fit. Und mich hat dann angefangen, als ich es gemerkt habe, zu ärgern, dass wahnsinnig viele Leute, sei es in der Politik, sei es in irgendwelchen Startups, damit angeben, wie tough sie sind und wie wenig Schlaf sie brauchen. Ich kann mich auf jeden Fall gut daran erinnern, wie mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, als ich gedacht habe, das ist ja gar nicht gut. Das ist ja gar nicht gut, dass wir so schlecht schlafen. Ich glaube, bei allen Problemen, die wir so haben, wäre es eine ganz gute Sache, wenn wir mehr oder minder ausgeschlafen wären, um uns all diesen Herausforderungen zu stellen, die uns so als Menschheit entgegenkommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Gedanken auch andere Menschen gedacht haben. Und Schlaf ist irgendwie sowas Menschliches, so ein großer Gleichmacher. Und gleichzeitig hat es aber auch so eine gesellschaftliche Konnotierung. Wie gehen wir mit Schlaf um? Belohnen wir das, wenn Menschen behaupten, wenig Schlaf zu brauchen? Halten wir die für schwach? Die sagen, nee, ich gehe jetzt aber ins Bett, weil ich muss morgen früh raus. Das schwingt da alles mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Das kulminiert so langsam, habe ich das Gefühl.
Der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder hat mal gesagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin.
Ja, da ist was dran. Ich meine, der Tod kommt natürlich auch schneller, wenn man wenig schläft, erwiesenermaßen.
Davon könnte Rainer Werner Fassbinder auch ein Lied singen. Und es ist eben auch ein Ausdruck dafür, dass es wirklich von vielen als eine Stärke angesehen wird. Ja. Also in Interviews mit Politikerinnen und Politikern lese ich das manchmal mit Entsetzen, wenn ich so höre, wie ihr kommt mit 4 oder 5 Stunden Schlaf aus. Das mag über einen gewissen Zeitraum ganz vorbildlich sein, kann man mal machen. Aber wenn das zum Dauerzustand wird, ich möchte eigentlich in einem Land leben und von ausgeschlafenen Politikerinnen und Politikern regiert werden.
100%. Ich möchte, dass die Menschen, die unsere Geschicke lenken, ausgeschlafen sind und nicht eine kurze Zündschnur haben oder ungeduldig sind oder mit 5 Litern Kaffee nur durch den Tag kommen. 100%.
Mara Lux hat einen sprechenden Nachnamen. Lux. Hilft das Licht, also das lateinische Wort für Licht, hilft das Licht, um besser schlafen zu können? Eher nicht wahrscheinlich. Da, wo zu viel Licht ist, kann auch nicht gut geschlafen werden. Das heißt, wir brauchen die Dunkelheit. Sie spielen ja ein wenig mit diesem Namen. Weshalb war Ihnen das so wichtig, auch auf diese spielerische Weise noch darauf hinzuweisen? Denkt mal darüber nach, über das Verhältnis von Licht und Dunkelheit.
Ach, ich mag zwiespältige Figuren und ich habe so ein Faible für interessante Namen. Ich suche immer ganz, ganz lange nach den Namen für meine Figuren. Der Nachname für Mara war mir relativ schnell klar. Und im Vornamen steckt so ein bisschen die Dunkelheit. Ich glaube, das ist sehr spezifisch für mich, dass ich immer eine sehr starke Empfindung dafür habe, wie sich ein Name anfühlt. Mara ist für mich ein sehr, sehr schöner, aber auch dunkler Name. Ich glaube, es liegt an diesen beiden Vokalen. Und es gibt in der buddhistischen Tradition das Wort Mara und das steht für etwas Dunkles. Das wusste ich nicht, habe ich einfach zufällig rausgefunden, als ich diesen Namen abgeklopft habe. Und deswegen trägt sie die Dunkelheit und das Licht im Namen. Und das passt ja ganz gut zum Thema Schlaf, 100%. Und ich glaube, so spannend am Licht ist, dass es uns einerseits vom Schlafen abhält, dass es aber andererseits uns den Schlaf auch befördert. Also wenn wir so auf unseren Biorhythmus schauen, brauchen wir morgens Licht. Wir müssen morgens natürliches Licht in die Augen bekommen, um abends gut schlafen zu können. Und dieses Wechselspiel, Licht und Dunkelheit, sind nicht nur hilfreich oder nur schädlich, sondern beides hat seine Zeit. Das fand ich ganz schön. Und das bildet sich so ganz, ganz unauffällig im Namen ab.
Ganz unauffällig?
Ganz unauffällig.
Dann ist ja der Roman so aufgebaut, das ist auch eine Typografie der Schriftarten erkennbar, dass halt 2 Handlungsstränge erstmal scheinbar nichts miteinander zu tun habend nebeneinander herlaufen. Und das eine spielt, oder der eine Handlungsstrang spielt in London, da wo eben Mara Lux lebt als Schlafforscherin. Und die andere Handlung, man weiß zunächst gar nicht genau wo, aber es ist halt in einem kleineren Ort, da ist eine Waldgegend und da sind 2 Kinder, die irren durch den Wald und scheinen in großer Not zu sein. Sie sind in großer Not und wie wir dann bald erfahren, fallen die in einen Brunnen und sind da abgeschnitten von dem Kontakt mit anderen Menschen und sind auch in Lebensgefahr. Und dann gibt es halt bei Mara Lux diese Geschichte, dass sie ein Haus erbt in Deutschland, in einem kleinen Ort, in der Nähe von Frankfurt, wenn ich das richtig sage.
Ja, richtig,
zuordnen.
Stimmt. Ja, braucht keiner googeln, habe ich mir ausgedacht, den Ort, aber es ist irgendwo in der Nähe von Frankfurt.
Dieses Grundsetting, also ich meine, Sie kennen sich ja als Thriller-Autorin sehr gut mit Cliffhangern aus und das habe ich halt beim Lesen auch wieder gemerkt. Also wer dieses Buch anfängt zu lesen, sollte sich darauf einstellen, dass er es nicht so leicht wieder beiseite legen kann. Also nehmen Sie sich Zeit, einmal angefangen, wird man es nicht so schnell aus der Hand legen können. Aber diese Grundstruktur, war die von vornherein klar oder hat sie sich so peu à peu beim Schreiben dann auch ergeben?
Auf jeden Fall Letzteres, die hat sich ergeben. Ich wusste von Anfang an, dass es diese beiden Figuren gibt, dass die auf eine sehr spezielle Art und Weise miteinander interagieren werden. Und ich habe dann aber tatsächlich erstmal die ganzen Kapitel von Mara geschrieben, um so bis auf ein Kapitel der anderen Figur, das ich ganz am Anfang geschrieben habe, habe ich erstmal Maras Geschichte komplett erzählt und dann habe ich diese andere Perspektive eingenommen und das dann eingeflochten. Und tatsächlich mache ich es meistens so, ich habe eine grobe Idee und ich weiß, wo ich hin möchte, aber ich weiß noch nicht alles, wenn ich anfange zu schreiben. Und ich erlebe selber Abenteuer, während ich schreibe. Und mir fallen Dinge ein, die ich noch gar nicht angedacht hatte, ganz am Anfang. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Position, weil ich das Buch fast erlebe wie eine Leserin. Und mich freue, wenn mir Dinge einfallen und ich manchmal überrascht werde. Und dann taste ich mich an das Endprodukt ran. Aber am Anfang erzähle ich mir die Geschichte selbst. Und so habe ich es auch hier gemacht.
Dass die beiden Kinder Lucy und Kai heißen. Bei Lucy habe ich irgendwann gedacht, Lucy in the Sky with Diamonds.
Ich liebe die Beatles. Großer Fan.
War das auch irgendwie eine gezielte Wahl? Weil also bei Lucy konnte ich eben diese Assoziation auch auftun. Der Junge heißt Kai. Warum Lucy und Kai?
Tatsächlich habe ich mich einfach zu den Namen hingezogen gefühlt. Da war jetzt gar kein Hintergedanke, obwohl Lucy ja auch das Licht im Namen trägt. Mir hat letztens auf einer Lesung eine Besucherin erklärt, warum ich den jungen Kai genannt habe. Und sie hatte recht. Und mir war es nicht klar. Sie hat gesagt, Frau Rabe, dieser Handlungsstrang mit den beiden Kindern hat mich sehr an ein Märchen erinnert, das ich sehr gerne gelesen habe. Vielleicht kennen Sie es auch. Und ich habe sofort gesagt, die Schneekönigin, Hans-Christian Andersen, wo es darum geht, dass eine Schwester ihren Bruder verliert und versucht, ihn zu retten. Er wird von der Schneekönigin entführt. Gerda, so heißt das Mädchen, versucht, ihn zu retten. Und der Bruder heißt Kai. Und ich liebe dieses Märchen und habe daran gemerkt, wie das Unterbewusstsein manchmal arbeitet. Denn als diese Leserin mir mein eigenes Buch erklärt hat, habe ich gemerkt, sie hat absolut recht. Deswegen habe ich den Jungen unterbewusst sicherlich Kai genannt. Es ist ein toller Name und in meinem Hinterkopf muss es irgendwie gearbeitet haben. All die Märchen, die man so als Kind liest, poppen irgendwann wieder auf.
Der Autor ist kein bevorzugter Leser, sagt die Hermeneutik. Und das ist mal wieder eine Geschichte, die belegt, dass es dann auch wertvoll ist, für die Autorinnen und Autoren in Kontakt mit den Leserinnen und Lesern zu treten.
Absolut.
Um zu erfahren, was sie eigentlich gemacht haben.
Richtig, sehr hilfreich.
Dann haben wir auch noch ein Thema, was Ihr Leben ein wenig begleitet, nämlich das Aufeinandertreffen von Stadt und Land. Großstadt, also sind in Jena geboren, jetzt nicht unbedingt als Beleg für Großstadt, aber eben jedenfalls Stadt. Dann sind Sie in einem thüringischen Dorf aufgewachsen, 1981 in Jena geboren. Ja. Dann nach dem Berliner Mauerfall mit der Familie in den Westen gezogen, in die Nähe von Köln. Und nach Köln sind Sie dann ja auch irgendwann gezogen, um dort als Journalistin erstmal zu arbeiten, dann aber auch Ihre ersten Romane zu schreiben. Dieses Spannungsfeld von Großstadt und Dorf oder Kleinstadt wollten Sie auch unbedingt mit in diesen Roman einfließen lassen, weil Sie das einfach selbst gut kennen oder was war das Motiv?
Ja, Orte faszinieren mich. Ich suche immer die Großstadt. Eine meiner absoluten Lieblingsstädte ist New York. Und ich kann mir nicht vorstellen, nicht in einer großen Stadt zu wohnen. Gleichzeitig zieht es mich auch immer irgendwie aufs Land. Also ich bin irgendwie immer so ein bisschen zerrissen zwischen, ich will in eine größtmögliche Stadt und dann will ich aber immer in die Natur und will meine Ruhe haben. Das ist ein ganz merkwürdiger Zwiespalt. Und mir ist aufgefallen, dass ich in einem ganz minimalen, aber nicht zu vernachlässigten Ausmaß eine andere bin, wenn ich in einer riesigen Stadt bin oder in der Natur, in einem kleinen Dorf. Und ich interessiere mich für diese Kosmen, diese Mikrokosmen. Ich interessiere mich dafür, wer wir sind, je nachdem, wie unser Umfeld so aussieht. Und auch das wollte ich so ein bisschen mit in den Roman nehmen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich mir nicht einfach eine Kleinstadt gesucht habe, um die abzubilden, sondern eine Kleinstadt erfunden habe. Genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe, mit diesem fast schon mythologischen Herrenhaus, das darüber thront, in dem Dinge passieren und es vielleicht auch spukt. Das hat großen Spaß gemacht, wirklich mal drüber nachzudenken, wie fühlt sich Stadt für mich an, wie fühlt sich Dorf für mich an, wie fühlt sich Kleinstadt für mich an und warum überhaupt.
Unheimlich wird es ja spätestens an der Stelle, wo wir erfahren, dass Mara Lux schon als Kind Träume hatte, die sich dann erfüllt haben. Und der schlimmste Traum, den sie hatte, war halt, sie war, glaube ich, 7 Jahre alt, dass sie geträumt hat, dass ihre Eltern an diesem Geburtstag bei einem Autounfall ums Leben kommen. Und spätestens da kommen dann eben auch diese Fragen, wie ist das mit den Geistern, wie ist das mit den schwarzen Träumen? Und sie hat es eben vorher ihren Eltern eigentlich immer wieder bewiesen, dass sie diese Fähigkeit hat, so weit, dass die Eltern schon gesagt haben, erzähl uns nicht mehr davon, wir wollen das nicht wissen. Aber an diesem Tag prägt sie ihren oder sagt sie ihren Eltern sehr eindringlich, fahrt bloß nicht mit dem Auto und sie hören nicht auf sie. Und dieses Moment der schwarzen Träume, ist das etwas, wo Sie sich mit Parapsychologen vorher dann ausgetauscht haben? Weil es gibt ja immer wieder Geschichten, die das zu belegen scheinen. Und die Wissenschaft ist da sehr zurückhaltend. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ich habe mir Dinge ausgedacht, das ist mein Job. Ich habe tatsächlich gedacht, wie interessant wäre das denn, wenn ausgerechnet diese wahnsinnig pragmatische, rationale Wissenschaftlerin etwas erlebt, was sie nicht erklären kann und was sie auch am liebsten wegdrücken würde, weil es wissenschaftlich nicht erklärbar ist und weil sie sich ganz sicher ist, alle Wissenschaftlerinnen, die ich so kenne, würden mich für eine Spinnerin halten und ich selbst auch. Und in diese Bredouille wollte ich meine Hauptfigur gerne führen und alle Träume, die sie hat, alles, was da passiert, habe ich mir hundertprozentig ausgedacht. Ich weiß natürlich, dass es Menschen gibt, die sich damit beschäftigen. Glaube ich persönlich daran, dass es das tatsächlich außerhalb der Literatur gibt, nicht unbedingt. Gleichzeitig gibt es Menschen in meinem Umfeld, die mir davon erzählt haben, dass ihnen solche Dinge schon passiert sind. Da ist natürlich immer die Frage, was man sonst noch so alles träumt, was nicht wahr wird. Das kann man ja auch alles irgendwie im Nachhinein erscheinen einem dann, biegt man sich Dinge vielleicht auch manchmal so zurecht, hat vielleicht sowas Ähnliches geträumt oder was auch immer. Aber ich habe mir das ausgedacht, weil ich es faszinierend finde und weil ich glaube, dass viele von uns den Gedanken spannend finden, dass unsere Träume uns was zu sagen haben oder dass es irgendwelche Wege geben könnte, ob wir sie Intuition nennen oder Traum oder was auch immer, die uns etwas über unser Leben erzählen und uns in irgendeiner Form vielleicht auch helfen oder uns warnen möchten. Im Grunde ist Mara eine moderne Cassandra. Sie ahnt Dinge voraus und die Leute hören nicht auf sie. Und das endet tragisch oftmals.
Die REM-Phase, die sogenannte REM-Phase, ist die Phase, in der wir träumen im Schlaf. Und dann gibt es auch eine Figur, der Dennis, der trinkt eine Menge, weil der auch diese Fähigkeit hat, mit seinen Träumen die Zukunft wahrzunehmen. Vorherzusagen ist vielleicht etwas zu weit, aber nimmt sie halt wahr. Und beim Lesen habe ich dann so gedacht, aha, das ist ja irgendwie interessant, dass Alkoholismus und die Betäubung dieser REM-Phase eben ein Aspekt ist, der vielleicht etwas zu sehr vernachlässigt wird. War das eines dieser Elemente, die Sie bei Ihrer Beschäftigung mit Schlafforschung dann zusätzlich neu für sich entdeckt haben? Und was kam da noch so dazu?
Ja, also ich fand das wahnsinnig interessant. Ich hatte das vorher noch nie gehört. Wir haben ja im Deutschen Begriffe wie den Schlummertrunk und haben das Gefühl, dass das Alkohol uns beim Einschlafen unterstützen kann, was überhaupt nicht der Fall ist, weil Alkohol uns eher betäubt, statt uns dabei zu helfen, zu schlafen. Schlaf und Betäubung sind zwei komplett andere Dinge. Schlaf ist ein sehr komplexer Vorgang, in dem unser Körper und unsere Seele repariert werden. Und wenn wir betäubt im Bett liegen, passieren ganz, ganz andere Dinge. Mich hat das sehr überrascht, dass, als ich gelesen habe, dass Alkohol das Traumerleben so unterdrücken kann. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein vielleicht unterbewusster Nebeneffekt ist für viele Menschen, die öfters mal einen über den Durst trinken, auch ihre Träume abschalten zu können. Unterstelle ich es einfach mal. Sicherlich hat Alkohol auch ganz, ganz andere Funktionen, wie im Wachenerleben Dinge wegzudrücken. Aber vielleicht ist das für manche so ein positiver Nebeneffekt. Who knows?
Wer weiß, wer weiß. Dann ist ja dieses Haus Limmerfeld, dazu sollten wir noch ganz kurz was sagen. Also das ist ja, also manchmal ist man da wie in so einer Poltergeist-Geschichte. Also ein ganz mysteriöser Ort, der auch ein Zimmer hat, wo man in wahre Glückszustände versetzt wird. Dieses Haus, wie hat sich das so nach und nach gestaltet? Also entwerfen Sie das geradezu architektonisch, dass Sie sich da sicher als Autorin durchbewegen können? Oder wie haben wir uns die Entstehungsgeschichte von Haus Limmerfeld vorzustellen?
Ja, absolut. Ich war schon als Kind ein großer Fan vom Schauerroman. Nicht Horror, sondern Schauer. Von Frankenstein und von Dracula und E.T. Hoffmann und alles, was es so gibt. Und da ich ja Orte mag und da ich ein Faible für so alte Häuser habe, habe ich gedacht, ich entwerfe da mal was und es wird ein sehr besonderes Haus sein. Und ich habe mir tatsächlich vorgestellt, wie der Grundriss ist, was in welcher Etage zu finden ist. Es gibt ja auch diesen tollen Garten, den es hinten raus hat. Und ich habe mir das alles ich kann wahnsinnig schlecht zeichnen, habe mir das aber alles trotzdem aufgemalt und das dann tatsächlich in meiner Fantasie durchlaufen. Und ich wollte gerne, dass es ein Spukhaus ist, aber anders. Also dass es anders funktioniert, als wir ein Spukhaus so kennen. Und ein Stück weit spukt es da ja sogar auf freundliche Art und Weise. Und es hat riesigen Spaß gemacht, mir das auszudenken.
Dann gibt es als abschließende Frage, gibt es eine Figur, das ist der Professor Connor, dem telefoniert Mara Lux einmal, als sie nicht mehr so richtig weiter weiß, was sie tun soll. Und er ist der Doktorvater. Und der bringt dann halt einen wesentlichen Gedanken, der auch das ganze Buch durchzieht. Alles hängt mit allem zusammen. Und also das erfahren wir ja relativ spät, diesen Gedanken. Also vielleicht ist er auch manch einem nicht ganz neu. Aber das ist eigentlich wie so ein Schlüssel für den Roman, dass wir wirklich jede Zeile, jedes Wort genau so lesen sollten. Vergiss es nicht, weil es hängt irgendwie mit allem zusammen. Und würden Sie dem zustimmen, dass das irgendwie halt wirklich so ein, wie so ein Ausgangspunkt ist, um die Geschichte auch in ihrer Vielfalt durchdringen zu können?
Ja, ich freue mich, dass das mal jemand merkt. Absolut. Das war tatsächlich einer der Grundgedanken beim Schreiben, dass alle miteinander verbunden sind, dass alle Ereignisse miteinander zusammenhängen. Darin glaube ich tatsächlich auch, dass alles, und das meine ich gar nicht esoterisch, ich glaube daran, dass alles miteinander verbunden ist und dass eine kleine Handlung eine große Auswirkung hat. Und es war viel Arbeit, alles miteinander zu verbinden und alles am Ende so aufzulösen. Dabei habe ich ein paar Überraschungen erlebt, und zwar aber auch total. Es war eine schöne Belohnung zu sehen, dass die Dinge am Ende aufgehen und dass manche Menschen das aufschnappen, diesen kleinen Gedanken.
Melanie Raabe, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die Entstehungsgeschichte Ihres Romans, Der längste Schlaf.
Sehr gerne.
Und ich kann es wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Aber wie gesagt, seien Sie vorsichtig, wenn Sie nicht so viel Zeit haben oder wenn Sie Zeit haben, Sie werden alles andere beiseite schieben. Es ist ein wahrer Page-Turner. Das war die Sendung Das Gespräch auf NDR Kultur, und am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Dix.
Danke.
NDR Kultur.